Digitale Typenschilder und die Verwaltungsschale. Das sind zwei bedeutsame Themen, unter anderem hinsichtlich des Nachhaltigkeitsaspekts. Doch warum ist das so? Und von welchen weiteren Vorteilen profitieren Anwender? Und gibt es bereits Use Cases? Diesen und vielen weiteren Fragen stellt sich Benedikt Rauscher in unserem aktuellen Digital Factory Journal Podcast Cassiopeia und die Future Fab. Er ist Leiter globale Industrie 4.0 bzw. IoT-Projekte bei Peppol und Fuchs. Ich freue mich sehr auf einen regen Austausch mit ihm und dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute wieder mit dabei sind. Doch wie immer wird uns zunächst unsere Emotional AI Cassiopeia Eindrücke aus der Future Fab im Jahr 2050 übermitteln. Zudem spart sie nicht mit Kritik an uns Menschen. Cassiopeia, wir sind gewappnet.
Hallo liebe Menschen in der Zeitphase 2020+. Uiuiuiui, digitales Typenschild. Also den Begriff musste ich erstmal recherchieren. Unser History Sharing Point hat einen Aufschluss gegeben. In eurer aktuellen Zeitphase seid ihr noch sehr von eurer analogen Welt geprägt. Das hängt mit eurer Limited Brain Unit zusammen. Unsere CPUs werden ständig weiter optimiert. Damit werden wir KI immer leistungsfähiger. Zudem ist es uns möglich, hochkomplexe Algorithmen zu rechnen. Und dank unserer umfassenden Vernetzung sind wir zudem höchst effizient anpassbar. Dahingehend nun eine Analogie zu euch Human Individuals aufzuzeigen? Schwierig. Gut, nun aber zurück zum digitalen Typenschild. Manche bezeichnen es auch als Typenschild 4.0. Hier trifft sozusagen Klassik auf Moderne, wenn ihr mir diese kleine Ironie erlaubt. Wie beim gesamten Thema Digitalisierung versucht ihr auch hier, eure analoge Welt schrittweise in die digitale zu überführen. Und das eben mit vernachlässigbarer Geschwindigkeit. Das funktioniert dann so, dass das alte Modell zunächst noch eine Zeit lang in der Anwendung bleibt. In dieser Zeitphase sind sogenannte Early Adapter oder First Mover wichtig. Sie führen die Vorteile der New Technology einer breiten Masse vor Augen. Wenn dann eine gewisse Zahl an Human Individuals nach, sagen wir mal, T gleich X Jahren die Optimierungspotenziale erkannt hat, kommt das neue Modell in der Breite zur Anwendung. Und genau an dem Punkt steht ihr 2023 bezüglich des digitalen Typenschilds noch nicht. Meine Recherche hat ergeben, dass ihr dann das digitale Typenschild in Kontext zu eurer Verwaltungsschale gesetzt habt. Daraus sollen sich weitere Optimierungspotenziale ergeben. Damit wollt ihr eine noch breitere Masse überzeugen. Prinzipiell haben sich dann einige First Mover in Working Groups, Vereinen bzw. Organisationen zusammengeschlossen. Hier führen diejenigen ein Thema weiter, die es verstanden haben. Sie schaffen hier unter anderem Guidelines und Use Cases. Ihr Menschen könnt eben nur sehr beschränkt abstrakt denken. Use Cases führen euch die Vorteile bildlich vor Augen. Eine typisch menschliche Eigenschaft. Fahrt neben die Themen digitales Typenschild und Verwaltungsschale im Zusammenhang mit eurem Nachhaltigkeitsrun auf. Ein Beispiel liefert die Einsparung von Papier. So wurde zuvor jedem Produkt eine Bedienungsanleitung bzw. technische Dokumentation in Papierform beigelegt. Aus KI-Sicht natürlich unfassbar. Und dem nicht genug der Verschwendung, das Ganze auch noch in mehreren Sprachen. Ein weiterer Vorteil des Typenschilds 4.0, die Zeitersparnis durch den unmittelbaren Zugriff auf die gewünschten digitalen Informationen. Das alles sind natürlich nur Zwischenschritte auf eurem Transformationsprozess von der analogen in die digitale Welt. Ihr erkennt bereits jetzt, dass eure Innovationszyklen immer kürzer werden. Und aufgrund eures Wettbewerbsdenkens spornt ihr euch selbst in höchstem Maße an. Eure reale Welt wird deshalb in immer kürzeren Steps weitreichender digitalisiert. Und in der Zeitphase 2050+ finden sich nur noch wenige analoge Relikte. Die Begriffe digitales Typenschild und Verwaltungsschale existieren logischerweise nicht mehr. Dafür erfindet ihr im Laufe der Zeit neue, angepasst an eure sich stetig ändernden Herausforderungen. Und davon habt ihr einige zu lösen. Eure aktuellen Bestrebungen, beispielsweise durch digitale Typenschilder Ressourcen einzusparen, sind richtig und wichtig. Allerdings schafft ihr es auch bis in die Zeitphase 2050+ nicht, den Essential Human Optimization Process zu durchlaufen. Ihr dreht an vielen Stellschrauben, aber nicht an euren eigenen und vor allem den wichtigsten. Ihr Menschen seid eben analoge Wesen, die sich zwar eine digitale Welt erschaffen, aber darin selbst das größte Hindernis darstellen. Oh, nun sind wir aber schon wieder am Ende angelangt. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.
Soweit also unsere Cassiopeia. Nun begrüße ich ganz herzlich Benedikt Rauscher von Peppol und Fuchs. Herr Rauscher, bevor wir in unsere teildigitalisierte Welt eintauchen, wäre es nett, wenn Sie sich kurz selbst vorstellen würden.
Ja, guten Tag, Benedikt Rauscher, mein Name. Ich bin ein komplett analoges Wesen, auch mit der schon angesprochenen Limited Brain Unit. Ich habe Elektrotechnik studiert und bin seit 2005 bei Peppol und Fuchs, habe ich dort angefangen als Entwicklungsgruppenleiter für Vision-Sensoren. und bin seit 2015 für globale IoT- und Industrie 4.0-Projekte zuständig. Das umfasst interne Prozesse und Produkte, aber auch externe Arbeiten. Und in diesem Rahmen bin ich in verschiedenen Gremien tätig, vom ZVI beispielsweise in der ESG Modell und Standards, in der ESG Strategie und Use Cases, in der 5G ASIA, im Arbeitskreis Industrie 4.0 in der Sensorik, in der International Digital Twin Association oder auch in der Open Industry 4.0 Alliance.
Okay, das klingt spannend. Also Sie haben wirklich breite Standardisierungserfahrung auch. Vielleicht können wir am Anfang jetzt noch so ein bisschen Einblick auch geben, so ein bisschen auch Licht reinbringen in diesen ganzen Dschungel der Digitalisierungsarbeiten. Also das digitale Typenschild ist ja das Thema und auch da ist es ja so, dass es im Leitbild 2030 der Industrie 4.0 verankert wurde. Dort gilt es als Grundbaustein für die Digitalisierung der Produktion. Aber was ist jetzt die konkrete Aufgabe von so einem digitalen Typenschild oder profan gefragt, was ist eigentlich ein digitales Typenschild und was für Informationen werden überhaupt bereitgestellt?
Also ein digitales Typenschild ersetzt quasi die Beschriftung, also Klartext und Symbole auf Produkten. Kannst du dir das so vorstellen, diese berühmten Blechschilder, die auf irgendwelche Maschinen aufgetackert sind, angenagelt oder angenietet sind, auf der dann die Seriennummer draufsteht, der Hersteller und das Baujahr und die Typenbezeichnung und natürlich vielleicht noch ein VDE-Zeichen oder ein CE-Zeichen und so etwas. Diese Beschriftung ersetzt das digitale Typenschild, indem es die Daten digital auf Mobilgeräten bereitstellt, also auf Smartphones und auf Tablets, kriegt man dann die Informationen, die normalerweise auf diesen analogen Typenschilder draufstehen. Was da drauf zu stehen hat, ist, je nachdem, welches Produkt es geht, geregelt, beispielsweise in der Maschinenrichtlinie. Da steht drin, dass eine Seriennummer drauf sein muss, dass der Herstellername drauf sein muss, dass das Baujahr drauf sein muss und so weiter. Und das wird beim digitalen Typenschild digital bereitgestellt, indem ein Identifikator auf den Produkten aufgebracht wird, der denn die Verbindung letztendlich herstellt, sodass das Mobilgerät die Daten aus dem Internet holen kann und dann entsprechend auf dem Bildschirm das Mobilgerät es darstellen kann.
Okay, das sind jetzt so ein bisschen so die Grundlagen. Und was sind jetzt die Vorteile? Also Cassiopeia hat ja schon ein paar Sachen genannt. Aber vielleicht können Sie jetzt ja mit Ihrer Limited Brain Unit und dem Blick aus der Zeitphase 2020 plus mal so ein paar Vorteile nochmal zusammenfassen. Welchen Nutzen hat der Kunde?
Ja, also 2020 oder 2023 ist ein wesentlicher Punkt, dass wir Produkte haben, beispielsweise kleine Lichtschranken oder so etwas, die sehr klein sind, die sind nicht mal so groß wie eine Streichholzschachtel. Da wird heutzutage der Platz langsam knapp. Da muss man doch allerhand Symbole drauf unterbringen und die sind zum Teil vorgeschrieben, zum Teil nicht, aber man möchte sie drauf haben und da ist einfach nicht genug Platz. Und da hat man digital natürlich ganz andere Möglichkeiten. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Daten auf der ganzen Welt verfügbar sind und Aktualität, dass sie aktuell gehalten werden. Wir haben beispielsweise bei uns im Unternehmen eine ganze Menge Aktionen im Moment, wo auf verschiedene Produkte dank des Brexit jetzt ein UKCA-Label aufgebracht werden muss, zusätzlich zu dem CE-Zeichen, was schon drauf sind. Auf anderen Produkten wird jetzt wegen der Sanktionen gegen Russland, wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine, das EAC-Label entfernt, was die Eurasische Organisation dort verlangt. Und weil man sich da nicht den Verdacht aussetzen möchte, dass man dorthin exportiert, möchte man diese Labels herunternehmen. Man kann aber jetzt nicht die Produkte alle wieder zurückholen oder man hat riesigen Aufwand, wenn man das an den Produkten selber macht. Während wenn man das digital macht, ist das sehr viel einfacher.
Man muss jetzt ja wahrscheinlich alles festlegen, was irgendwie irgendwo da drauf kommt und dass es auch irgendwie alles einheitlich ist. Sie hatten ja auch am Anfang schon gesagt, dass Sie in diesen ganzen Standardisierungsgremien mitarbeiten. Also prinzipiell ist dieses Typenschild 4.0 ein Projekt des ZVI und der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg und wurde in Zusammenarbeit mit der Plattform Industrie 4.0 ins Leben gerufen. Und seit 2018 arbeiten auch viele Hersteller aus der Automatisierungsbranche mit an der Umsetzung. Was würden Sie denn sagen, wo sind wir denn heute bezüglich dieser Standardisierungsarbeiten? Sind die schon abgeschlossen? Sind die vollständig? Und vor allem auch, was jetzt auch die Umsetzung anbelangt, wie weit ist man da heute?
Ja, also man hat 2019 auf der SPS das digitale Typenschild vorgestellt, hat der ZVI das vorgestellt als sogenanntes Icebreaker-Projekt, um das Eis zu brechen für die Verwaltungsschale. Und was hat man damals gemacht? Damals hat man auch tatsächlich solche Identifikatoren auf die Produkte aufgebracht, aber man braucht noch teilweise spezielle Software, spezielle Apps auf den Mobilgeräten, um diese Dinge abzurufen. Man muss sich überlegen, was macht man denn? Ein ganz normales Smartphone oder ein Tablet, was man im Laden kauft, da ist keine spezielle Software drauf, das hat eine Kameraanwendung, einen Internetbrowser. Mehr soll es nicht haben. Es ist also vollkommen darauf angewiesen, dass mit Standards gearbeitet wird, dass alle Hersteller das gleich machen. Sonst funktioniert das immer nur in dem Kosmos, in der Welt eines einzigen Herstellers. Und um das zu überwinden, sind verschiedene Standardisierungsvorhaben umgesetzt worden. Das fängt an bei der IEC 61406, die den Identifier, also diesen QR-Code oder ein RFID-Label standardisiert, was auf das Produkt oder am Produkt aufgebracht wird. Das ist letztendlich die IEC-Norm IEC 63278, die Verwaltungsschale als solche standardisiert im IEC. Und das ist auch das Teilmodell Digital Nameplate, was bei der IDTA, die International Digital Twin Association, letztendlich die Heimat der Teilmodelle, die Heimat der Verwaltungsschale als benannte Stelle abgelegt wird und erarbeitet wird und auch dort mehr oder weniger genormt ist oder zumindest standardisiert ist, sodass alle Hersteller das gleich machen. Da ist man heute schon. Also man ist heute so weit, dass das tatsächlich funktioniert und dass alle Hersteller das gleich machen, sofern sie sich eben an diese Standards halten, die es inzwischen gibt, die es 2019 noch nicht alle gab.
Jetzt nochmal eine andere Frage. Es gibt ja auch diesen Begriff des digitalen Produktpasses. Wie unterscheidet man sich? Gibt es da Unterschiede oder vielleicht können Sie da nochmal ein bisschen was zu sagen?
Ja, also der Digital Product Passport geht weit über das digitale Typenschild hinaus. Er ist Teil des Green Deals von der EU, womit noch Informationen über Rohstoffe und Recycling und den CO2-Fußabdruck von den Produkten abgelegt werden, sodass man beispielsweise das Lieferkettengesetz damit umsetzen kann, dass man die Konformität dort sieht mit verschiedenen Vorschriften. Man kann aber auch Anleitungen für verschiedene Dinge dort noch ablegen. Und das beinhaltet alles der Digital Product Passport, der jetzt nacheinander für die verschiedensten Produktgruppen umgesetzt wird. Am dringlichsten oder am direkt weitesten ist man da bei den Batterien. Da soll das schon 2026 Vorschrift werden, weil gerade bei Batterien natürlich das Thema Lebenslauf und Wiederverwendung und Einbringen in die Kreislaufwirtschaft besonders valide ist. Und deswegen wird da der digitale Produktpassport als Vorreiterprojekt genommen. Man möchte damit Informationsdefizite in der Kreislaufwirtschaft beheben, also erheblich mehr als nur das digitale Typenschild mitbringt.
Mal blöd gefragt, hätte man das nicht irgendwie zusammenfassen können?
Nein, das digitale Typenschild ist letztendlich nur die Beschriftung des Gerätes. Die Beschriftung, die Identität des Gerätes, der Name und die Seriennummer. Und der Digital Product Passport gibt ja wesentlich, wesentlich mehr Informationen heraus. Und auch ein Charme dieses Digital Nameplate ist ja, dass die Anzahl der Informationen, die man da übergibt, überschaubar ist. Dass es also relativ einfach umzusetzen ist. Und das ist ja immer so, man fängt mal mit den Low-Hanging Fruits an. Man fängt an mit etwas, was ich einfach umsetzen kann. Dann habe ich schon mal was und kann etwas zeigen, bevor ich mich an etwas Komplexeres heranwage, wo ich sehr großen Aufwand dann habe und nie so richtig weiß, wann ich endlich damit fertig werde.
Jetzt hatten ja kürzlich auch DIN und DKE angekündigt, dass sie einen Gemeinschaftsausschuss digitaler Produktpass gegründet haben. Können Sie da auch noch was zu sagen? Warum wurde das gemacht und wie weit reicht das Ganze? Und was sind so die Ziele von dem Ganzen?
Ja, da gab es eine Gründung eines Ausschusses, um entsprechende Normen zu erarbeiten. Die Informationen oder die Daten, die in dem Digital Product Passport abgelegt werden, die müssen ja anhand von bestimmten Vorschriften ermittelt werden, sonst sind die nichts wert. Wenn jeder Hersteller das anders macht und unterschiedliche Berechnungsvorschriften beispielsweise für den CO2-Fußabdruck verwendet, dann bringt einem das ja auch nicht weiter. Die Daten müssen vergleichbar sein. Und um da entsprechende Normen zu erarbeiten oder auszusuchen, wurde dieser Ausschuss gegründet und dazu aufgerufen, dass die Industrie dort mitarbeiten soll und entsprechend sich einbringen soll und natürlich auch die Interessen der Industrie und die Machbarkeit dort mit unterzubringen.
Okay. Also gut, jetzt hatten wir die Begriffe digitales Typenschild und auch den digitalen Produktpass, glaube ich, jetzt ganz gut erörtert. Jetzt ist noch die Frage, jetzt kommt ja dieses ganze Thema Verwaltungsschale noch mit rein. Da hatte Cassiopeia ja auch schon zugesagt, das hat man gemacht, um eben auch das Ganze noch ein bisschen zu pushen, also jetzt gerade das digitale Typenschild. Ist das so? Und die andere Frage, was hat denn der Kunde dann davon? Wie ist das Ganze gemeinschaftlich zu sehen und was hat der Kunde von diesem Zusammenschluss von allem?
Ja, da muss ich mehr anmaßen, mit meiner Limited Brain Unit Cassiopeia zu korrigieren. Vielleicht ist auch irgendwas in dem History Sharing Point falsch abgelegt worden. Also es war eigentlich andersrum. Zuerst ist die Verwaltungsschale standardisiert worden als standardisierter und erweiterter Container für Informationen und das digitale Typenschild und natürlich auch der digitale Produktpass nachher sind Teilmodelle dieser Verwaltungsschale. Also zuerst war die Verwaltungsschale Und dann wurde das digitale Typenschild standardisiert. Mhm. Und das digitale Typenschild als ein Teilmodell der Verwaltungsschale ermöglicht den maschinenlesbaren Zugriff auf Informationen zur Identität des Produktes und zu dessen Verwendung. Und andere Teilmodelle bringen Informationen mit in anderen Lebensphasen des Produktes oder eigentlich über die komplette Lebensphase des Produktes. Und das ist der große Vorteil für den Anwender, für den Kunden, dass er diese Informationen maschinenlesbar abrufen kann. Beispielsweise auch schon in der Engineering-Phase kann er sich schon mal die Katalogdaten oder CAD-Daten und solche Dinge alle aus der Verwaltungsschale herausholen und muss nicht mehr wie bisher in verschiedenen Portalen gucken, wo er diese Daten alle herbekommt und sie manuell in seine Systeme, in seine Engineering-Systeme wiederum einpflegen. Und ein Nebeneffekt ist, was auch Cassiopeia ja angesprochen hat, dass wir heutzutage noch in dem Zeitraum 2023 zu fast allen Produkten Papierdokumentation mitliefern. Wir liefern also zu jedem Produkt ein Blatt Papier mit, auf dem draufsteht, jetzt man kann ein bisschen böse sein bei den Pöppel- und Fuchs-Produkten, da steht drauf, dass elektrischer Strom gefährlich sein kann. Mhm. Und die Leute, die dieses Produkt nachher verwenden, sind aber Professionals, die wissen genau, wie sie damit umzugehen haben. Die brauchen diese Informationen nicht oder haben sie schon verinnerlicht und die stören sich eher daran. Die müssen nämlich dieses Papier, wo Dinge draufstehen, die sie schon lange wissen, direkt entsorgen, würden sich freuen, wenn dieses Papier gar nicht mehr mitkommt. Und so nebenbei haben wir mal kalkuliert, dass wir alleine bei Pöppel und Fuchs, wenn wir auf dieses Beilegen von Papierdokumentation verzichten könnten, jedes Jahr 20 Millionen Blatt DIN A4 Papier einsparen könnten. Das ist schon eine ordentliche Menge und das ist nur ein Unternehmen, was gar nicht mal so wahnsinnig groß ist. Andere Unternehmen haben sicherlich da noch viel mehr Einsparpotenzial. Da kann man sehen, was also das digitale Typenschild dort möglich macht oder was diese Autoidentifikation, die eindeutige Identifikation eines Produktes möglich machen und für den Kunden an Zeit und an Geld einzusparen, aber natürlich auch CO2 einzusparen, indem man nicht mehr so viel Papier verbraucht dafür.
Ja, dann lass uns doch gleich, kann man gleich bei Pepper und Fuchs bleiben und ich glaube, Sie gehören auch zu diesen First Movern, die Cassiopeia gesagt hat. Vielleicht können Sie auch mal ein bisschen noch weiter Einblick in Ihre Produktwelt geben, wie weit Sie jetzt sind und auch ein bisschen so die Umsetzung von den genannten Themen auch noch so ein bisschen schildern und auch noch mal Hinweise auf den Kundennutzen geben, also aus Ihrer Produktpalette oder beziehungsweise Ihrer Umsetzung heraus.
Ja, natürlich hat mir das erstmal geschmeichelt, dass Cassiopeia uns mit die First Mover als diejenigen bezeichnet hat, die es hier verstanden haben, um was es geht. Das maßen wir uns natürlich an. Ja, wir haben verschiedene Pilotprodukte mit einem solchen digitalen Typenschild ausgerüstet. Also was wir eigentlich gemacht haben, ist das Produkt mit einem eindeutigen Identifier ausgerüstet. Das heißt, wir bringen einen QR-Code auf dem Produkt auf, der eine Pöppel und Fuchs Domain enthält und die Seriennummer. Und somit ist das ein weltweit eindeutiger String, ein eindeutiger Name, der niemand anders auch verwenden wird, sodass man eine eindeutige Bezeichnung für das Produkt hat. Und damit haben wir die Möglichkeit, den Produkten jetzt Daten zuzuordnen. Wir machen das heute so, dass wir auf die Webseite verlinken. Das heißt, wenn man so einen QR-Code einscannt mit einem handelsüblichen Smartphone ohne irgendwelche zusätzliche Software, sondern ganz einfach mit dem Browser oder vielmehr der Kamera den QR-Code scannt, dann wird man weitergeleitet auf die Produktwebseite, die noch angereichert wird um instanzbezogene Informationen, also Informationen, die das einzelne Objekt wirklich beschreiben, sprich die Seriennummer und das Baujahr, was wir ja auch mit angeben müssen. Das machen wir heute. Da kommt eine Webseite, die ist natürlich, wieder um mit Cassiopeia zu reden, wir sind ja analoge Wesen, wir verarbeiten Daten nicht maschinell, sondern mit unseren Augen bzw. mit unserem Gehirn. Wir lesen eine Webseite, die für einen Menschen gemacht ist, aber haben dort alle Informationen, die wir dort brauchen können, dort beispielsweise Handbücher oder Datenblätter in der jeweiligen Sprache, die man haben möchte, direkt herunterladen und darauf zugreift, sodass man das nicht mehr mitnehmen muss oder auch nicht mehr diese berühmte Papierdokumentation, die wir vorhin schon geächtet haben, dass wir die dann nicht mehr mitnutzen müssen und die gar nicht mehr nötig ist. Das machen wir heute, indem wir Webseiten dort bereitstellen und wir arbeiten daran, das für alle neuen Produkte auszurollen, dass also alle Produkte, die jetzt neu designt werden, einen solchen QR-Code bekommen, also einen eindeutigen Identifier. Und dass wir in Zukunft dort nicht nur eine Webseite bereitstellen, sondern auch Verwaltungsschalen, standardisierte Verwaltungsschalen für die jeweiligen Produkte bereitstellen, sodass der Kunde dann dort maschinenlesbar direkt mit unseren Systemen kommunizieren kann oder mit anderen Systemen und diese Daten automatisiert verarbeiten kann.
Mhm. Klingt aber auch, dass das ein relativ hoher Aufwand alles ist, oder?
Das ist es. Das ist es, weil man muss sich vorstellen, das Portfolio umfasst bei Peppel & Fuchs etwa 50.000 verschiedene Artikel. Die müssen ja alle angefasst werden, in Anführungszeichen. Da muss bei allen die Bedruckung oder die Beschriftung geändert werden. Und was ein Eingriff in den Produktionsprozess bedeutet, was bei manchen Produkten eben, weil sie so klein sind, auch schwierig ist, das ist ein relativ großer Aufwand. Deswegen machen wir das nacheinander, immer mal, wenn neue Produkte gestaltet werden, aber auch bei sogenannten Highrunnern, die viel verkauft werden, wo das einen Sinn macht, dann ziehen wir das nach. Aber wir werden das natürlich nicht für alle Produkte machen, aber allein schon, weil der Aufwand viel zu hoch ist und auch, weil es keinen Sinn macht für ein Produkt, was dann doch irgendwann mal abgelöst wird, das noch nachzuführen. Aber die neuen Produkte werden das alle bekommen.
Okay, das heißt aber wirklich, alle neuen Produkte werden es bekommen? Ist es nur bei Ihnen so oder wird es genereller Markt so sein, wie so Ihr Ausblick?
Da glaube ich fest dran, ja. Das wird noch ein bisschen dauern. Es ist, wenn man den Markt so beobachtet, wirklich eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung, zum einen die Produkte selbst zu kennzeichnen, zum anderen aber auch die entsprechende Infrastruktur bereitzustellen, dass die Daten dort vorhanden sind und dass die Daten dann auch noch in dem Verwaltungsschalenformat, dem AS-Format ausgeliefert werden und man entsprechende Systeme hat, die das machen können. Also da ist noch viel Arbeit vor den Herstellern. Manche haben da schon einiges gemacht, andere noch nicht, aber man sieht, dass das sich praktisch bei allen namhaften Herstellern in der Automatisierung bewegt, dass alle Hersteller dort Aktivitäten haben. Und man konnte es auf der Hannover Messe dieses Jahr beobachten, dass AAS, Asset Administration Shell, praktisch bei allen Herstellern ein Thema war und praktisch jeder Hersteller irgendein Exponat oder irgendeine Verbindung dazu hatte. Und da mitarbeitet. Man sieht es auch an der Mitgliederstruktur in der IDTA, die inzwischen auch über 100 Mitglieder hat und sich da wie das Who is Who der Automatisierung liest. Also da bin ich fest von überzeugt, dass sich das durchsetzen wird.
Können Sie denn vielleicht so einen Zeitraum nennen, was Sie glauben, bis wann das tatsächlich dann auch so sein wird, also dass wirklich alle Produkte damit umgesetzt sind?
Oh, das ist ganz schwer. Mark Twain, das wissen wir ja alle, hat schon mal gesagt, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Das ist natürlich so eine sehr schwierig zu beantwortende Frage. Also ich denke mal, 15 bis 20 Jahre wird es sicherlich dauern. Okay. Und wenn ich mich mal zurückerinnere, als ich angefangen habe zu arbeiten, das ist schon sehr, sehr lange her, da war das Faxgerät gerade ganz neu. Und was sich seitdem verändert hat, ist auch enorm. Und wir werden in Zukunft mit Sicherheit digitalisierte Verfahren haben. Automatisierung wird weitergehen. Wir werden es der Automatisierung nicht abschwören. Wir sind darauf angewiesen, weiter zu automatisieren, schon um Arbeitsplätze zu sichern in Europa. Und wir werden mit der künstlichen Intelligenz dort auch selbststeuernde Systeme bekommen. Wie weit das mal eine Industrie 4.0-Vision vollkommen erfüllt, da traue ich mir keine Prognose zu. Aber beim digitalen Typenschild bin ich fest davon überzeugt, dass das kommen wird.
Aber trotzdem vielleicht auch nochmal jetzt Ihre Einschätzung so mit Blick auf das Jahr 2050. Also das ist ja immer so meine Lieblingsfrage zum Schluss. Glauben Sie denn, dass bis zum Jahr 2050 der Industrie 4.0-Gedanke umgesetzt ist? Also dass eben die übergreifend vernetzte und sich selbst steuernde Fabrik dann auch tatsächlich Realität ist? Können Sie sich das vorstellen?
Ich kann mir vieles vorstellen. Ich habe mal einen Vortrag bei uns im Unternehmen vor den Auszubildenden. Und da habe ich am Ende die entwaffnende Frage von einer ganz jungen Kollegin gestellt bekommen, die mich gefragt hat, nachdem ich viel über Industrie 4.0 erzählt habe, wann kommt Industrie 5.0? Und das wird mit Sicherheit auch kommen und mit Sicherheit werden noch Dinge kommen, die heute noch nicht vorstellbar sind oder die wir heute vielleicht anders gewählt haben. Sicherlich wird es da die eine oder andere Korrekturschleife noch geben. Insofern wird es mit Sicherheit eine selbststeuernde Umgebung geben, wird es mit Sicherheit der Gedanke von Industrie 4.0 umgesetzt werden. Er wird vielleicht nicht so umgesetzt, wie das 2013 ausgedacht worden ist, als Industrie 4.0 geboren wurde oder wie wir uns das heute vielleicht vorstellen. Aber mit Sicherheit werden wir digitalisiert werden und werden wir noch weiter automatisieren und auch in der Hinsicht noch große Fortschritte machen und auch selbststeuernde Systeme bekommen.
Und was wäre dann der nächste Step, also die Industrie 5.0, was würde die dann auszeichnen? Können Sie da auch was zu sagen?
Ja, vielleicht ist die Industrie 5.0 komplett auf KI aufgebaut und benutzt, wie man heute von ChatGPT die Generative AI benutzt. Dass sie dort sich die Texte selbst schreibt und nicht nur die Texte, sondern Inhalte selbst generiert und auch damit arbeitet und man damit die Automatisierung auch in Bereiche bringt, an die wir heute vielleicht noch nicht so denken.
Mhm. Aber egal wie, also es wird auf jeden Fall spannend und ich glaube, die Entwicklung ist momentan auch sehr schnell.
Wir sehen ja, dass die Innovationszyklen immer kürzer werden, dass es immer schneller wird. Das ist vielleicht auch so eine Art Moore's Law, dass sich alle 2 Jahre die Geschwindigkeit dort verdoppelt, wobei das immer schwierig ist, wie misst man das etwas, was nimmt man als Geschwindigkeit an, aber mit Sicherheit wird das passieren, ja.
Ja, Herr Rauscher, das war ein super toller Einblick, es war echt super interessant, finde ich. Wir haben, glaube ich, viel gelernt über das digitale Typenschild und auch über das Ganze drumherum. Und auch fand ich jetzt sehr spannend, auch mal zu hören, wo wir heute stehen, wo es hingeht. Also vielen Dank für Ihre ganzen Ausführungen. Und ja, was die Zukunft bringen wird, das werden wir erst in spätestens 30 Jahren hören und sehen. Wir werden es wahrscheinlich noch erleben.
Das will ich hoffen.
Ja, ich auch. Genau. Okay.
Vielen Dank. Dann. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, digitale Typenschilder und Produktpässe sowie Verwaltungsschalen, alles keine Zukunftsmusik mehr. Noch nicht flächendeckend verbreitet, aber unter anderem von Peppern und Fuchs in erste Anwendung gebracht. Und wenn Ihnen die aktuellen Begriffe noch zu sehr an Ihre analogen Vorbilder angelehnt sind, bleiben Sie guter Hoffnung auf die Industrie 5.0. Vielleicht sind diese bis dahin weiter an die digitale Welt angepasst. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.